Die meisten hier kenne ich nicht, daher werde ich mich ganz kurz vorstellen. Ich heiße Werner Bartl, komme gebürtig aus Linz, wo ich 14 Jahre auch als Pastor tätig war und bin beruflich dann später nach Wien und in Wien geblieben. Ich habe natürlich gefragt, wenn man das erste Mal in einer Gemeinde ist, wie lange man predigen soll oder kann. Und mir ist gesagt, ich kann predigen, solange ich will, aber um 11.30 Uhr geht ihr alle nach Hause. Nein, war natürlich nicht so, aber ich werde pünktlich aufhören. Heute ist ja auch ein besonderer Tag, weil heute ist ja ein Tag, der hat mit dem vierten Gebot zu tun, Ehre Vater und Mutter. Und das soll man natürlich nicht nur einmal im Jahr machen, aber ich denke, da haben vielleicht einige auch Termine. So, ich werde pünktlich aufhören, das zur Beruhigung zu Beginn. Ich werde nämlich ganz kurz zurückgehen zu letzten Sonntag. Wer war denn letzten Sonntag hier? Okay. Da hat der Bruder schon mal begonnen mit Apostelgeschichte 16 und hat ein bisschen erklärt, was da im Vorfeld passiert ist, und das werde ich in einigen Minuten zusammenfassen. Der Apostel Paulus ist das erste Mal mit einem neuen Reisebegleiter unterwegs, mit dem Silas. Er hat nämlich vorher einen Streit gehabt mit seinem Reisegefährten, dem Barnabas. Die haben gestritten darum, ob sie den Markus wieder mitnehmen. Der Markus war sowas wie Diener als Reisebegleiter, der dritte im Team. Und dem ist dann irgendwann einmal zu anstrengend geworden oder was immer passiert ist, und der ist dann verschwunden, und der Paulus hat gesagt, den nehmen wir nicht mehr mit. Der Barnabas war verwandt mit ihm, der Barnabas hat gesagt, wir geben ihm noch eine zweite Chance, und der Paulus war strikt und gesagt, nein, ich nehme jetzt den Silas und mit dem bin ich unterwegs. Dann reist er ein bisschen weiter, er besucht die Gemeinden und er findet den Timotheus. Den Timotheus, das ist praktisch ein bisschen der Ersatz ist für Markus, den Timotheus, der ist halb Grieche, halb Jude, und der Paulus beschneidet ihn auch persönlich, allerdings nicht aus Überzeugung, dass er beschnitten werden muss, sondern die Bibel sagt, um der Juden willen beschneidet er den Timotheus. So, jetzt sind sie wieder zu dritt unterwegs. Und es passiert ja Folgendes, dass der Paulus ein bisschen, das ist unser erstes Thema, verwirrt wird. Er möchte einmal in die Gegend reisen, dann möchte er in die Gegend reisen, und die Bibel sagt ihm, dass ihm Gott gewährt hat. Wir wissen nicht genau, wie ihm Gott gewährt hat, aber es passiert. Und ich glaube, das hat den Paulus dann schon, ich stelle mir das so vor, ich bin der Teamleiter und ich sage, Leute, wir gehen jetzt Mission dorthin, und dann passiert was, was uns hindert. Dann sage ich, okay, ich habe mich geirrt, wir gehen dorthin. Funktioniert wieder nicht. Dann sagen wir, das ist der Auftrag. Es wird wieder nichts. Wir wissen nicht ganz genau, was da passiert ist, wie Gott gehindert hat. Es gibt einen kleinen Hinweis, eine Vermutung, und zwar springt die Apostelgeschichte hier von der Erzählform, Lukas schreibt ja die Apostelgeschichte, von der Erzählform in die Wir-Form. Das heißt, der Lukas ist auf einmal dabei. Was war denn der Lukas vom Beruf? Er war Arzt. So, es kann leicht sein, dass es ein gesundheitliches Problem war, was es verhindert hat. Vielleicht ist sogar der Paulus krank geworden. Er schreibt ja selber einmal, dass er zu Gott gefleht hat, dreimal, dass ihm dieser Engel von ihm genommen wird, der ihn quält, und wo man vermutet, dass es eine Krankheit war, vielleicht ein Augenleiden. Auf jeden Fall, Lukas, der Arzt, tritt auf einmal auf und ist dort und bleibt bei ihnen. So, Gott kann auch durch Umstände reden, ja. Und der Paulus auf jeden Fall hat in der Nacht eine Vision. Der Mann aus Mazedonien erscheint und sagt, komm und hilf uns. Und einmal unter uns, wenn ich eine Vision habe, wo ein Mann aus Mazedonien ist und sagt, komm und hilf uns, dann ist die Sache wohl ziemlich klar, oder? Aber der Paulus ist da ein bisschen schon am Boden gekommen, sage ich einmal, und weil der Lukas schreibt dann, wir beschlossen dann, dass Gott uns berufen hat, das Evangelium zu predigen. Das heißt, der große Paulus ist gekommen und hat gesagt, liebe Brüder, ihr wisst, dreimal dorthin wollte es nicht gegangen. Jetzt habe ich halt noch eine Vision gehabt, einen Traum gehabt, ja, und Mazedonien, was denkt ihr? Und gemeinsam mit den Brüdern denken Sie darüber nach, prüfen das. Nicht der große Apostel sagt, Vision, los, jetzt geht's, sondern gemeinsam denken Sie darüber nach, reden darüber, und dann schließen Sie daraus auch, dass Gott uns berufen hat, nicht nur den Paulus, uns berufen hat, in Mazedonien das Evangelium zu predigen. Und damit starten wir, wenn ich das richtig bediene hier. Okay, Paul hat gesagt, ich muss das einschalten und dann draufdrücken und da zielen. was mache ich falsch? Nichts. Paulus hat auch seine Probleme gehabt, die dürfen sie hier Probleme haben. Es kommt ein anderer Paul und mir sie helfen. Ah, siehst du, geht auch nicht auf Anhieb. Danke, danke. Das beruhigt mich. So, wir sind jetzt in der Situation davor. Die Lydia hat sich bekehrt. Das habt ihr ja gehört letzten Sonntag, dass der Paulus da hingeht. Was macht Paulus übrigens? Er geht ja immer zuerst zu den Juden. Ja. Um der Juden willen hat er den Timotheus beschnitten. Und er geht immer zuerst zu den Juden und dann zu den Heiden. Er hat vermutet, dass eine Gebetsstätte ist, wo sich die Juden treffen, am Fluss. Vielleicht hat das mit Waschungen zu tun gehabt, wie immer. Dort geht er hin, die Lydia, der tut Gottes Herz auf, sie bekehrt sie. Und jetzt starten wir weiter in Apostelgeschichte 16. Ich finde es übrigens toll, dass ihr die Apostelgeschichte so durchgeht. Ich denke, das ist eine fantastische Geschichte, wenn man die Apostelgeschichte von Anfang bis Ende betrachtet. So, es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete. Gleich mal vorweg, der Paulus hat nicht aufgehört, zu dieser Gebetsstätte hinzugehen. Er war nicht einmal dort und hat gesagt, die Lydia hat sich bekehrt, der Job ist erledigt, jetzt woanders hin, sondern er hat gesagt, die Lydia hat Gottes Herz geöffnet, wir gehen dorthin regelmäßig weiterhin. Er hat seine Mission keineswegs als beendet gesehen. Dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herrn großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Stellen wir uns einmal vor, Viele Tage lang. Der Paulus ist viele Tage zur Gebetsstätte gegangen und diese Magd mit dem Wahrsagegeist, hier sagt das Neue Testament, ein Geist Python, der hat mit Delphi, mit dem Orakel zu tun. Diese Frau mit dem Wahrsagegeist läuft dann auch viele Tage und schreit und der Paulus macht nichts. Und der Paulus war kein Kind von Schüchternheit. Wie er auf Zypern war zum Beispiel, in Apostelgeschichte 13, da finden wir diesen Zauberer, der widerstrebt dem Paulus und versucht, seine Predigt zu zerstören und zu widersprechen. Was sagt der Paulus zu ihm? Er sagt, du Sohn des Teufels, Kind aller Ungerechtigkeit, die Hand des Herrn kommt über dich, dass du blind wirst. Vielleicht hat sich Paulus daran erinnert, dass er selber mit Blindheit geschlagen wurde von Gott bei seiner Bekehrung und dann zum Glauben gekommen ist. Auf jeden Fall, Paulus war nicht schüchtern, wenn er etwas begegnet ist, was sie dem Glauben, was sie Gott entgegengestellt hat. Ja. Aber hier macht Paulus gar nichts. Viele Tage lang. Warum eigentlich? Ja, denkt mal ein bisschen nach, was diese Frau mit dem Wahrsagegeist sagt. Ist das richtig? Ist das falsch? Diese Männer sind Knechte Gottes. Das ist ja nicht schön gesagt, oder? Des höchsten Gottes. Die euch den Weg des Heils verkündigen. Das ist ja eine Werbung für das Evangelium. Klingt doch toll. Ich glaube, der Paulus war ein bisschen verwirrt hier. Die läuft neben hin und macht Werbung für sie. Hört ihnen zu, die predigen das Evangelium. Knechte Gottes, Heil, Errettung. Wir hören jetzt nichts von Paulus. Du Teufelin, du Kind der Ungerechtigkeit, ein Blinde oder irgendwas, nichts. Viele Tage geht es. Ich glaube, das hat den Paulus beschäftigt. Aber dann sickert es den Paulus. Dann beginnt er etwas zum Verstehen, was er vielleicht vorher nicht gleich verstanden hat. Und wir lesen weiter. Paulus aber wurde unwillig, er wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christus, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Ich glaube, dass Paulus verstanden hat, plötzlich, was hier passiert. Nämlich eine Vermischung. Wisst ihr, nachdem ich Pastor war, habe ich als Journalist gearbeitet, viele, viele, viele Jahre. Und die letzten Jahre habe ich in Gymnasien und in Schulen über Fake News unterrichtet, unter anderem. Und eines der wichtigsten Dinge, die ich Studenten dann erzähle, ist am Anfang die Quellenrecherche. Finde heraus, wo die Quelle ist. Woher kommt es? Und das ist auch hier im Passage. Woher kommt das? Wem meinen Sie eigentlich mit dem höchsten Gott? Höchster Gott El Elyon im Hebräischen? Den Gott Israels? Oder meinen Sie den Zeus, den höchsten Gott der Griechen? Wie immer, diese Frage stellen Sie dann auch die Zuhörer. Das ist nicht so klar, wie man denkt. Es ist eine Vermischung. Eigentlich sagt es, hoch zu, ich, die dem höchsten Gott, den Zeus, diene, ja, ich mache Werbung für diesen El Elyon, den Hebräischen. Es ist alles das Gleiche. Es kommt alles aus einer Quelle. Es ist egal. Es ist, Evangelium ist einfach nur ein Teil von dem. Wir alle glauben das Richtige. Aber es gibt nur ein Evangelium, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg zum Heil durch Jesus. Und der Paulus sagt dann, in diesem Namen Jesus, gebiete ich dir, da rauszufahren. Wie Pastor war in Oberösterreich, wurde mal da eingeladen. Da gab es einen ganz neuen Bibelkreis, eine wunderbare Familie, der Vater, die Mutter und der Tochter sind zum Glauben gekommen. Ich kann einen Namen dazu sagen, es war ein Ort, der war in Königswiesen, heißt er, ein kleiner Ort wo. Und ich bin dort hingefahren dann zum Bibelkreis das erste Mal und wir saßen dort und dann eine gestandene Familie angesehen, im Dorf geachtet. Und dann reden wir drüber und der erzählt mir und sagt, ja, er ist im Dorf deswegen so beliebt, weil er geht Wasser suchen mit Wünschelruten und Pendeln und er findet Wasser. Ich habe gesagt, glaubst du, dass diese Gabe von Gott ist? Natürlich, muss man Gott die Gabe gegeben hat, weil ich finde ja auch Wasser. Und so habe ich gesagt, lieber Bruder, können wir einfach gemeinsam für dich beten? Und wir haben begonnen für ihn zu beten und dann ist er aufgestanden, hat seine Hände gehoben, ist zurück bis zur Wand, bis er angestanden ist und ist dann langsam am Boden gerutscht, seine Hände hat er gehabt und hat gezittert und wir sind um ihn gestanden und haben gebetet. Und nachher, Zeit lang gedauert, lässt er seine Hände sinken und sagt er, bitte, sagt er zu mir, Werner, bitte, geh dorthin zu diesem Kasten und nimm das raus, was drinnen ist. Er sagt, ich greife es nie mehr an. Und ich habe diesen Kasten aufgemacht und da waren die Wünschelruten drinnen und da waren die Pendel drinnen. Und er hat gesagt, ich werde es nie mehr in meinem Leben angreifen. Und er hat gesagt, ich habe gespürt, hat er gesagt, wie da Kräfte aus mir raus sind, die ich gespürt haben, wenn ich mit Wünschelruten gegangen bin. Und ich weiß es, das ist nicht von Gott. Das ist keine Gabe, die ich von Gott gehabt habe. Diese Gabe ist von ganz woanders gekommen. Ich habe dann das Zeug genommen, ich habe es irgendwo am Weg nach Hause dann in eine Mülltonne geworfen. Gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Dass wir nämlich sagen, alles was, wir lassen am besten gar nichts übernatürlich zu, wir trauen dem lebendigen Gott gar nichts zu, wir trauen ihm keine Wunder zu, wir trauen ihm kein Handeln zu, weil es könnte ja was Falsches sein. Das ist auch nicht der Weg. Wisst ihr, so oft, ich habe mir darüber nachgedacht, ich habe dann im Neuen Testament gelesen, wie Jesus Blinde geheilt hat. Da ist einmal ein Blinder, das gefällt mir am besten. Zu dem sagt er, was willst du, dass ich dir tue? Er sagt, dass ich sehend wurde. Und Jesus sagt zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Das gefällt mir. Gibt es eine zweite Episode. Da spuckt er dem Blinden in die Augen. Das gefällt mir nicht so. Ich meine, dem Blinden war es egal, der hat das nicht gesehen. Ja. Dem war es überhaupt egal, weil der ist geheilt worden. Ja? Aber er hat den Blinden in die Augen gespuckt und er ist sehend worden. Dann gibt es eine dritte Episode in Johannes Evangelium Kapitel 9. Da spuckt Jesus am Boden, macht aus der Erde ein Lehm, batzt ihm das in die Augen und sagt, geh zum Teich Siloam, wasche dich und du wirst sehend. Ja, das klingt nicht so sauber. Das klingt nicht so, wie es mir gefällt. Ich mag das lieber, werd sehend. Aber, wisst ihr was? Es wird alles seinen Grund gehabt haben. Ja. Siloam heißt übrigens Gesandter. Wir kennen den in Johannes 9 rein. Aber alles hat seinen Grund gehabt. Und wie Jesus es gemacht hat, war es richtig. Ja. Nur deswegen, weil es mir nicht gefällt. Weil ich das nicht so elegant finde. Ja. Weil man das ein bisschen zu unmanierlich ist, ja, heißt es noch lange nicht, dass etwas nicht von Gott ist. Das muss uns auch bewusst sein. Ja. Wir sind nicht richtig über das, was der lebendige Gott tut. Ja. Wir dürfen das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. So, Aber die Vermischung, hat in Apostelgeschichte 8 hat es auch schon so eine Halbbekehrung gegeben. Könnt ihr sich erinnern an den Zauberer, den man nennt die Kraft Gottes des Großen, und nachher kommt er und sagt zum Petrus, hey, gib dir ein bisschen Geld, damit ich auch die Heilige Geistgabe kriege. Auch so eine Halbbekehrung, auch eine Vermischung. Immer ist der Feind da bemüht, Vermischung zu bringen. Und in unserer Zeit findet man das, ohne Namen zu nennen, oft auch, das beunruhigt mit anderen Gemeinden, wo man anfängt, auf einmal gemeinsam zu meditieren statt zu beten, ja, und Dinge reinlässt, wo man dann sagen muss, lass uns aufpassen, dass wir das klare Evangelium nicht mit irgendwas vermischen. So, es geht weiter. Diese Frau ist befreit von ihrem Wahrsagegeist, aber es ist kein Geld mehr mit ihr zu machen. Ist vorbei. Weil die hat ja deswegen gut verdient, also ihre Herren haben gut verdient, weil sie war eine Sklavin, weil das auch funktioniert hat, was sie gemacht hat. Ja. Und dann lesen wir also, aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Wenn es ums Geld geht, das war ihnen wurscht. Das war ihnen wurscht, ob die Juden glauben, dass dieser Jeschua, Jesus, der Hamaschia, der Messias, der Christus war, ob Juden glauben, dass Jesus der Christus war, das war ihnen völlig egal. Aber dass an ihren Geldbeutel gegangen ist, das war ihnen nicht mehr egal. Das finden wir später in Ephesus, wie Paulus in Ephesus predigt. Lass den predigen, ja. Aber wie sie dann ihre silbernen Artemis-Tempel nicht mehr verkaufen können, na, da bricht der Aufstand auf mit Demetrius und sagt, weg mit denen, weg mit denen. Da geht es ums Geld, ja. Gar nicht ums Glaubensgeschichte. Aber man kann natürlich nicht zum Gericht gehen, aber die Römer nicht. Und dort, wo sie sind, ist eine römische Kolonie gewesen, ja, wo römisches Recht gegolten hat. Da kann man nicht hingehen und kann sagen, die haben den Wahrsagegeist ausgetrieben, das funktioniert nicht. Ja. Sondern sie machen dann andere Beschuldigungen. Ja. Sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Erstens einmal haben sie nur den Paulus und den Silas genommen. Warum? Weil sie Juden waren. Den Timotheus und den Lukas, die haben sie in Ruhe gelassen. Ja. Haben wir mal Paulus und Silas als Juden haben sie kassiert, haben gesagt, und die Anklage ist, diese Juden wollen uns Römer etwas aufzwingen. Wisst ihr, es war nämlich auch bei den Römern bei Todesstrafe verboten, den Glauben zu wechseln, zu der Zeit damals. Ja. Das war verboten, glaube ich, römisches Gesetz. Und darum haben sie vor Gericht geschleppt. Wir finden das heute im Islam. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr hier eine iranische Gemeinde habt. Ich habe ein großes Herz für die Iraner, die das erste Mal vor vielen, vielen Jahren Bibeln geschmuggelt habe in den Iran zu meinem Freund, einem armenischen Pastor in Teheran, den sie leider ermordet haben dann später. Ja. Warum haben sie ihn ermordet? Und einen anderen Pastor, den ich oft besucht habe in Teheran, Viktor, der jetzt vor 2 Jahren das Land endgültig verlassen, flüchten musste, weil er zu langen, langen Gefängnisstrafen verurteilt wurde. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie waren Armenier, armenische Minderheit geduldet. Und eigentlich hätten sie ein schönes Leben haben können. Sie hätten einfach in Armenisch predigen müssen in ihre Kirchen. Aber sie haben in Farsi, in persischen Sprache gepredigt. Und das ist verboten natürlich im Iran. Man muss halt nicht sagen, natürlich, es ist verboten im Iran. Ja. Man erlaubt nicht, dass jemand seinen Glauben wechselt. Ja. Und Bruder Heik und sein Freund, das wäre eine längere Geschichte, die ich hier nicht erzählen kann, Meji Dibasch, haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Ja. So, ich bin, aber wisst ihr was? Gott tut so große Dinge unter die Iraner. Ich war letzten Sommer auf einer Konferenz in London und dann habe ich eine Gemeinde besucht. 3.500 Iraner haben sie da innerhalb des letzten Jahres in verschiedene Gemeinden taufen lassen in England. 3.500. Vielleicht einige, nicht aus Beweggründen, aber das ist nicht unser Urteil, sondern vielleicht auch, weil es ihnen hilft in Asyl, was ja leider in Deutschland und Österreich nicht mehr der Fall ist, sondern das Gegenteil. Ja. Aber 3.500, die Sonntag für Sonntag in der Gemeinde sitzen und das Evangelium hören und verbreiten, es ist wunderbar. Also der Same der Märtyrer ist aufgegangen, eine riesige Erweckung im Iran, die ihr teilweise hier spürt, wo sie, aber ihr habt ihnen einen Platz gegeben und das finde ich wunderbar. Platz und Gelegenheit, sie zu treffen, sie zu unterstützen, das finde ich toll. Auch, dass ihr Arbeit habt in Afrika und so weiter. Ich liebe es in Gemeinden zu sein, die missionarisch denken, die missionarisch ausgerichtet sind. Ich glaube, dass da letztendlich ein Segen von Gott oben ist, immer. So, Timotheus und Lukas sind nicht im Gefängnis. Jetzt stellen wir uns das ein bisschen vor. Das haben wir ja manchmal so, wir stellen uns das manchmal so vor, so im Gefängnis und sie preisen Gott. Aber lass uns das wirklich einmal für Augen malen, was passiert. Die Volksmenge erhob sich zugleich gegen sie. Die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab, befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. So, Kleider runtergerissen, ausgepeitscht, blutige Striemen am ganzen Körper, unversorgt. Und dann noch die Füße in einem Block. Ihr wisst, ein Block, steckt man die Füße durch so ein Ding und kann sich nicht bewegen. Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht sehr gemütlich ist zum Schlafen. Es ist dunkel, du hast Schmerzen, du bist hungrig, du bist durstig, deine Füße sind in einem Block, sitzt im Dunkeln, Ratten laufen herum wahrscheinlich und das ist der Zustand. So. Wir wissen, was dann passiert. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Also, ich tue mir ja bei dieser Stelle immer ein bisschen schwer, weil wenn ich in so einer Situation bin und du, Striemen, ich meine total ungerecht, ja, unversorgt, Schmerzen, dann bete ich und schreie zu Gott. Aber Lobpreisen, das ist eine andere Geschichte, oder? Zu singen, großer Gott, so wie wir halt. Aber sie machen es. Und die Gefangenen hören ihnen zu. Ich hätte eigentlich angenommen, dass die anderen Gefangenen sagen, halt den Mund, wir wollen schlafen, ja, oder Ruhe hier oder irgendwas. Aber die Gefangenen hören ihnen zu. Sie haben gemerkt, dass da eine Salbung drauf war, dass da dahinter mehr gesteckt ist als nur ein frömmelndes Gebet, dass das von Herzen gekommen ist. Ja. Und als ob sie schon geahnt hätten, was passieren wird als nächstes. So, ich muss da weiter. Ah, so habe ich Züge. Gell? Okay, gut. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Wenn einem römischen Kerkermeister die Gefangenen auskommen, heißt das, es ist vorbei mit ihm. Ja. Er zog das Schwert und wollte sich umbringen. Ich weiß nicht recht, wie das war. Paulus ist ganz unten im Gefängnis. Ob Paulus ihn wirklich gesehen hat, ob Paulus es prophetisch erahnt hat. Aber auf jeden Fall, Paulus ist besorgt um diesen Kerkermeister. Er ist ihm nicht egal. Paulus hätte ja sagen können, naja, bringt er sie um, hat uns den Kerker gehaut, unsere Füße in Stock, sie haben uns geschlagen, nichts zum Trinken, nichts zum Essen geben. Gottes Gericht über ihn? Nein, der Paulus ruft zu ihm. Ja. Und da beginnt eigentlich bereits die Evangeliumsverkündigung beim Paulus. Der Paulus ruft, tu dir kein Leid an, wir sind alle hier. Er forderte Licht, sprang hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Jemand kümmert sich um ihn. Er war in einer Situation, wo sein Leben eigentlich beendet war und auf einmal gibt es Hoffnung. Und die Hoffnung hat irgendwie zu tun mit diesen zwei seltsamen Gestalten da unten, die beten und lobpreisen und eigentlich gar nicht richtig weiß, warum sie eingesperrt sind. Und er führt sie raus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Ach, ist das eine wunderbare Frage. Da wünschen wir uns, dass sie gestellt wird. Aber sind wir bereit zum Antworten? War mal im Sommer eingeladen von einem Freund von mir, Mike Witeska, der hat so eine International Church in Genf und seine Frau hat ein Landhaus in Wales und er hat gesagt, Werner, komm mal auf Urlaub nach Wales, da habe ein Landhaus am Meer, gerne, gerne, und bin dort hingefahren und Urlaub verbracht, aus der Gemeinde waren einige mit und dann wollte ich am Sonntag in eine Gemeinde, die damals sehr bekannt war, weil sie so tolle Evangelisation gemacht hat, es war ein Evangelisationsteam, aus dem eine Gemeinde geworden ist, Roger Forster, Ictus-Gemeinde. Und dann habe ich mich in so einen Zug gesetzt in Wales, das war so ein Bummelzug, um nach London zu fahren und in dieser Gemeinde was über Evangelisation zu lernen. Und als ich in diesem Zug sitze, geht auf einmal bei einer Station, steigen vier junge Burschen ein. Und drei finden Platz bei so einem Viererabteil, wo noch einer sitzt und der eine ist alleine und muss sie, so ein Zweierding, muss sie mir gegenüber sitzen. Und aus seinem Rucksack nimmt er ein Buch, so ein okkultes Buch, passt ja kurz zu unserem Thema, eindeutig vom Titel, also esoterischer Schmarrn. Und Gott spricht zu mir. Nicht hörbar, keine Vision, aber sag ihm dieses Buch, er soll er in den Müll hauen, er soll die Bibel lesen. Das macht man nicht unbedingt, wenn man jemanden nicht kennt, ja, und in einem Zug sitzt und ich habe das nicht gemacht. Und er liest und die Zeit verläuft und nach einiger Zeit nimmt er das Buch so, singt so und sagt zu mir direkt als Begrüßung auf Englisch, what do you think about this book? Was denkst du über dieses Buch? Und dann sage ich, naja, ich bin der Meinung, du solltest dieses Buch in den Müll schmeißen und die Bibel lesen. Und er greift in seinen Rucksack und zieht eine Bibel heraus und sagt, heute in der Früh habe ich gebetet, dass Gott mir zeigt, was der richtige Weg ist, da oder da. Es war wie die Frage, ihr Herren, was soll ich tun, um errettet zu werden? Ach, und er, nachher hat er gesagt zu mir, ich weiß, hat er gesagt, das war Gott, wir sind zu viert rein und ich musste mich zu dir setzen. Ich habe überhaupt keine andere Chance gehabt, war kein Platz mehr frei. Gott hat das alles geführt. Ja. Und wir haben geredet, 1,5 Stunden und im Zug, bis er in Wales irgendwo ausgestiegen ist. Und als er ausgestiegen ist, ist er neben dem Zug nachher gelaufen, wie der Zug angefahren ist und hat nur gewunken, weil er sich nicht trennen wollte. Ja. Ja, das Evangelium gehört, weil das Evangelium so eine Kraft ist, hat nichts mit uns zu tun. Wir haben keine klugen Sachen zum Sagen, aber wir haben Dinge zum Sagen, die Menschen Befreiung und Heilung und Wiederherstellung und Hoffnung bringen und vor allem das ewige Leben. Ja, die Frage ist, ob wir bereit sind, wenn wir diese Frage stellen wollen, weil ich glaube, es ist eines der Gebete, die Gott so gerne hört, wenn wir am Morgen beten und sagen, Gott, benutze mich heute. Bring mir heute jemanden, dem ich das Evangelium erzählen kann. Wisst ihr, nicht immer führt es zu einer Bekehrung sofort. Ich sage es immer, es ist wie eine Skala von 0 bis 100. Manche, die glauben gar nicht, dass es einen Gott gibt und die verschiebt die Skala vielleicht nur von 0 bis 10. Und der Nächste schiebt es weiter, Gott hat einen Plan. Und manchmal bin ich aber am Ende dieser Skala, wo jemand schon für die Bekehrung bereit ist und nur das Letzte sagt, ja, sie gleich bekehrt, aber da haben schon andere dran gearbeitet. Der Teil, den wir beisteuern an einer Bekehrung, ja, können wir dann, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen. So, die Römer, Bekehrungen verboten. Paulus erzählt ihm das Evangelium. Sie sprachen, glaube an deinen Jesus und du wirst errettet werden und du in dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde danach zu sich und wusch ihnen die Striemen ab und er ließ sich taufen und all die Seinen zugleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und frohlockte. Ah, Freude, Freude im Haus mit dem Evangelium. Ich finde bei der Apostelgeschichte 8, wie Philippus kommt, eine große Freude in jener Stadt. Mit seinem ganzen Haus. Ja, das, was mir auch gefällt, ist sofort die Wiedergutmachung, die Striemen waschen. Das gehört irgendwie auch dazu. Es ist keine Bedingung nach einer Errettung. Aber ich weiß, nachdem ich mich bekehrt habe, da waren einige Dinge zum Gutmachen und ich bin froh, dass ich die gut gemacht habe. Und der Kerkermeister kann nicht viel gut machen, aber was er machen kann, er kann ihre Wunden versorgen. Er kann ihre Striemen abwaschen. Schauen wir uns nun den letzten Teil an. Als es aber Tag geworden war, sandten die Hauptleute die Rutenträger und sagten, lasst jene Menschen los. Der Kerkermeister aber berichtete dem Paulus diese Worte, die Hauptleute haben hergesandt, damit ihr losgelassen werdet, so geht es hinaus und zieht hin in Frieden. Aber der Paulus will nicht. Der Paulus will gar nicht gehen. Er sagt nicht, juhu, wir gehen, sondern der Paulus macht ganz was anderes. Er sagt, Paulus aber sprach zu ihnen, nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich unverurteilt geschlagen haben, uns ins Gefängnis geworfen und jetzt stoßen sie uns heimlich aus? Nicht doch, sondern lass sie selbst kommen und uns hinausführen. Die Rutenträger aber meldeten diese Worte den Hauptleuten und sie fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu und sie führten sie hinaus und baten sie, dass sie aus der Stadt gehen möchten. Der Paulus sagt, wir gehen nicht so einfach. Die müssen uns hinausführen, uns die Gefangenen, weil wir Römer sind. Und wisst ihr, ich glaube, dass der Paulus auch die Lydia da im Blick gehabt hat, dass sie nicht einfach verjagt werden, sondern auch ein bisschen auch die Sicherheit, eine Hilfe auch für die Lydia und die Brüder, die dort sind, für die Gemeinde gedacht hat. Aber da kommt noch was dazu, nämlich er beruft sie auf sein Bürgerrecht als Römer. Die meisten hier, waren nicht alle, haben einen österreichischen Pass. Wisst ihr, dass das auch Verantwortung beinhaltet? In wie vielen Ländern ich schon mit einem österreichischen Pass gehen konnte, ja, und dort etwas machen können für Mission, was mit anderen Pass nicht möglich wäre. In Iran wurde eines Tages verhaftet. Ja, standen hinter mir diese Soldaten da, und es war der Tisch und da saß dieser Major, der mich angeschrien hat. Und dann gab ihm einer, meinen Pass haben sie schon weggenommen, und dann gab ihm einer meinen Pass. Und dann hat er den Pass geöffnet. Dann hat er gesagt, oh, Austria. Austria, very good country. Vienna. Und die Situation hat sich verändert. Und er hat den Pass zurückgegeben. Ich habe ihm erklären können, was passiert ist und was nicht passiert ist. Und ein Missverständnis. Und ich konnte wieder gehen. Ja. Das kann nicht immer funktionieren, ja. Aber ich glaube, mit einem amerikanischen Pass hätte es anders ausgeschaut oder mit einem anderen Pass. So, unser Pass ist eine Verantwortung, dass wir Dinge tun können. Wir sind oft, ich bin oft mit Freunden in Länder gereist, auf Urlaub. Ja. Gibt oft Urlaubsentscheidungen, da fliegen Leute auf die Malediven, wo nicht einmal das Neue Testament übersetzt werden kann, völlig, weil so viel Widerstand ist und die Leute verhaftet ins Gefängnis geworfen waren und unterstützen in den Urlaub irgendwelche Länder, die das Evangelium bekämpfen. Ja. Wenn wir dorthin gehen mit unserem Pass, sollten wir die Gelegenheit nutzen. So, die Striemen, unser letzter Satz hier. Als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, gingen sie zu Lydia und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und zogen weg. Ja, das mal ein bisschen anders. Die Lydia, die Frau war die erste Bekehrte, aber es waren auch Brüder da. Also liebe Brüder, zur Beruhigung, ja, der Paulus geht nicht nur zu Lydia, sondern auch die Brüder, auch die ermahnen da und sagt, ihr seid dieses Team vor Ort, ihr habt die Verantwortung dort. Danke, dass ich bei euch sein konnte. Das erste Mal, lass uns dran denken, dass ein wesentlicher Punkt war hier, dass wir aufpassen sollen vor dieser Vermischung, weil das ist eigentlich auch ein bisschen eine europäische Geschichte, die wir hier finden in Europa von Anfang an. Ja. Das Evangelium reicht, das Evangelium genügt, mehr braucht man nicht und mehr soll man nicht haben. Der Herr segne euch. Amen.